Wenn Menschen unter Gottes Züchtigung stehen, fühlt sich alles nach Ende an, Leid nimmt zu, Hoffnung schwindet, und die Frage steht im Raum, ob Gott sein Volk endgültig verworfen hat. Die letzten Klagelieder Jeremias führen mitten hinein in das Entsetzen des Gerichts über Israel und zugleich an einen Punkt, an dem der Blick über menschliche Gefühle hinaus auf Gottes ewiges Wesen und seine unerschütterliche Regierung gehoben wird. Gerade dort, wo Schuld und Strafe am deutlichsten sichtbar werden, öffnet sich ein Weg zu echter Umkehr, erneuerter Gemeinschaft mit Gott und fester Hoffnung. Das bestrafte Volk, wenn Sünde ihre bittere Frucht bringt. Das vierte Klagelied hält uns nicht eine theoretische Lehre über Sünde vor Augen, sondern das Gesicht eines ausgehungerten Volkes, dessen Glanz zerbrochen ist. Bilder wie das reine Gold, das zu schwarzer Kohle wird, lassen spüren, wie tief die Würde Israels gefallen ist. Was einst die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte, ist von Dunkelheit überzogen. Hinter den Mauern der belagerten Stadt wird sichtbar, was sonst verborgen bleibt, Sünde trägt eine Frucht, die bitterer ist, als der Mensch ertragen kann. Wo das Herz sich lange von Gott entfernt, wird irgendwann auch das Leben um uns herum gezeichnet, Beziehungen erkalten, die Fähigkeit zur Barmherzigkeit erodiert, und am Ende werden Grenzen überschritten, die zuvor unvorstellbar schienen. Wenn in den Klageliedern geschildert wird, dass mitleidige Frauen ihre eigenen Kinder kochen, dann ist das keine sensationslustige Überzeichnung, sondern der äußerste Ausdruck eines Weges, der lange zuvor begonnen hat, in der Verachtung des Bundes, im falschen Vertrauen auf Menschen, in der tauben Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Ruf. Das Volk Israel litt während der Belagerung unter schwerem Nahrungsmangel. Das einst leuchtende reine Gold und der funkelnde Saphir wurden durch den Mangel an Nahrung zu schwarzer Kohle. Die mitleidigen Frauen kochten und aßen ihre eigenen Kinder. Gottes Volk wurde heimgesucht, weil seine Ungerechtigkeit größer war als die Sünde Sodoms. Gott steht diesem Elend nicht als grausamer Zuschauer gegenüber. Dass seine Hand richtend eingreift, entspringt nicht einem kalten Willen zur Vernichtung, sondern seiner Heiligkeit und Wahrheit. In seiner Gerechtigkeit nimmt er Sünde ernst, gerade weil er den Menschen ernst nimmt. Wo Gott sein Angesicht verbirgt, werden die Hilfsquellen, auf die man baute, auf einmal durchsichtig, Verbündete können nicht retten, religiöse Formen tragen nicht mehr, und die eigenen Kräfte sind erschöpft. In dieser Entlarvung liegt eine schmerzliche Gnade. Gericht macht offenkundig, wie zerstörerisch Sünde ist, damit der Mensch die Illusion ihrer Harmlosigkeit verliert. Zugleich bleibt inmitten der Finsternis ein leiser Ton, dass die Strafe ein Maß hat, dass sie ein Ende kennt und nicht Gottes letztes Wort ist. Wenn die Schrift bezeugt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, dann zeigt sich darin, wohin Gottes Herz selbst im Gericht zielt, nicht auf Vernichtung, sondern auf Wiederherstellung. Das macht die Schärfe seiner Züchtigung nicht kleiner, aber es bewahrt vor Verzweiflung, hinter der bitteren Frucht der Sünde steht ein Gott, der nicht loslässt, bis der Mensch wieder fähig wird, seine Liebe zu empfangen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wer die Schwere von Gericht wahrnimmt, lernt auch, die Leichtigkeit der Sünde nicht länger zu verharmlosen. In den Klageliedern begegnet uns ein Gott, der Sünde nicht zudeckt, um den Preis der Wahrheit, der aber gerade deshalb ein glaubwürdiger Gott der Gnade ist. Die ernsten Konsequenzen des Ungehorsams laden ein, das eigene Leben nicht im Licht der eigenen Maßstäbe, sondern vor dem Angesicht dieses heiligen und zugleich rettenden Gottes zu betrachten. Und je deutlicher die zerstörerische Kraft der Sünde erkannt wird, desto kostbarer wird das Kreuz Christi, an dem die volle Schwere des Gerichts getragen wurde, damit Hoffnung und Wiederherstellung möglich werden. So kann selbst die Erinnerung an eigenes Versagen zu einem Ort der Ermutigung werden, nicht weil das Versagen gering wäre, sondern weil Gottes Wille, neu zu beginnen, größer ist. Das betende Volk, Klage, Umkehr und Gottes Initiative. Im fünften Klagelied verändert sich der Ton. Die Klage über Trümmer, verlorenes Land und zerbrochene Familien bleibt, doch sie erhält eine neue Richtung, sie wird vor Gott ausgesprochen. Jeremia zeichnet die elende Lage des Volkes nicht, um sich in Bitterkeit zu verlieren, sondern um sie vor den anzubringen, der das Leid kennt und der die Geschichte trägt. Gedenke, Herr, dessen, was uns widerfahren ist, schaue und sieh unsere Schmach, so hebt dieses Gebet an. In diesen Worten liegt schon eine Bewegung, der Blick wendet sich weg von den Zerstörungen hin zu dem, der die Zerstörungen sieht. Die Not wird nicht beschönigt, sie wird auch nicht relativiert, aber sie wird hineingenommen in eine Beziehung. Klage wird damit nicht zum Ausdruck des Glaubensverlustes, sondern zu einer Form des Glaubens, der Gott gerade in der Unverständlichkeit anspricht. Das fünfte Klagelied, ein Klagelied als Gebet für das heilige Volk und zugleich der Abschluss des vierten Klagelieds, ist in Kapitel 5 aufgezeichnet. A Jehova bitten, sich ihrer Leiden zu erinnern. Dieses Gebet beginnt damit, dass Jeremia Jehova bittet, sich ihrer Leiden zu erinnern und hinzuschauen und ihre Schmach zu sehen. B. Ihre elende Lage schildern. Dieses Gebet fährt fort, indem Jeremia ihre elende Lage schildert. In der Mitte dieses Gebets steht ein Satz, der eine unsichtbare Wende markiert. Kehre du uns, her, zu dir, so werden wir umkehren, erneuere unsere Tage wie vor Alters. Hier wird deutlich, dass Jeremia nicht zuerst auf die geistliche Kraft des Volkes setzt, sondern auf die Initiative Gottes. Umkehr erscheint nicht als Leistung, die der Mensch aus sich heraus aufbringt, sondern als Antwort auf ein göttliches Zuwenden. Sacharja greift diese Linie später auf, wenn er ankündigt, dass Gott über das Haus David und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen wird, so dass sie auf den Durchbohrten blicken und trauern. Gott selbst ist es, der das Herz aufschließt und die Tränen weckt, die nicht zerstören, sondern heilen. Darin liegt Trost für jedes Leben, das im eigenen Versagen stecken geblieben ist. Der Weg zurück beginnt nicht bei der Stärke des Menschen, sondern bei der Geduld Gottes. Wo die Hände leer sind und das Gebet nur noch Gedenke, Herr, heißt, da ist der Boden bereitet, auf dem Gnade neu zu wirken beginnt. Und weil diese Bewegung von Gott ausgeht, darf die Hoffnung bleiben, dass selbst scheinbar verfahrene Geschichten nicht außerhalb seines erneuernden Handelns liegen. So wird das betende Klagelied zum Raum, in dem sich Schwäche und Vertrauen begegnen. Die eigenen Möglichkeiten sind erschöpft, aber Gott bleibt ansprechbar. In dieser Spannung klingt das Evangelium von der Gnade, das später klar ausgesprochen wird, denn durch Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und dies nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Was Jeremia tastend im Gebet bekennt, wird im neuen Bund zur offenen Zusage, Gott wartet nicht am Ende eines mühsam erklommenen Weges der Besserung, sondern er ergreift die Initiative, um Herz und Leben zu erneuern. Darin liegt eine stille Ermutigung, das eigene Ringen um Veränderung nicht isoliert zu sehen, sondern im Horizont eines Gottes, der selbst der erste Beter ist, durch seinen Geist in uns. Wo dieses Vertrauen wächst, wird das Geständnis der Schuld nicht zur Last ohne Ausweg, sondern zum Beginn eines Weges, auf dem Gottes erneuernde Nähe zu einer neuen Geschichte werden kann. Denn durch Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und dies nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wenn Klage zur Sprache des Glaubens wird, verliert sie ihren zerstörerischen Stachel. Das fünfte Klagelied lädt dazu ein, das eigene Leben nicht in stummem Groll oder resignierter Härte zu verschließen, sondern das Unverstandene, Versäumte und Zerbrochene in das Gespräch mit Gott hineinzunehmen. Dabei muss Umkehr nicht als moralischer Kraftakt verstanden werden. Sie ist vielmehr die Frucht eines göttlichen Kehre du uns, das dem Menschen zuvorkommt. Wer so lernt zu beten, rechnet in seinen dunkelsten Kapiteln nicht mehr nur mit eigener Ohnmacht, sondern mit einem Gott, der Initiative ergreift und dessen Gnade stärker ist als die Geschichte des eigenen Scheiterns. Das macht nicht leichtfertig, aber es schützt vor Mutlosigkeit und öffnet den Blick für die leisen Anfänge einer von Gott gewirkten Erneuerung. Gottes ewiger Thron, unerschütterliche Grundlage aller Hoffnung. Am Ende des fünften Klagelieds steht ein Satz, der wie ein Fenster in einen weiteren Horizont aufgestoßen wird, du aber, Herr, bleibst ewiglich, dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Mitten in Klage und Unverständnis richtet sich der Blick auf Gottes Thron, nicht als dekoratives Bild, sondern als Zentrum seiner Regierung. Jeremias Erfahrungen sind wechselhaft, einmal spricht er von Güte, Erbarmen und Treue Gottes, dann wieder von der Finsternis, in der Gott fern zu sein scheint. Über all diesen Bewegungen aber steht etwas, das sich nicht verändert, Gottes ewiges Sein und seine unerschütterliche Herrschaft. Seine Liebe und Barmherzigkeit können im Gefühl verdeckt sein, seine Gerechtigkeit bleibt es nicht. Der Thron symbolisiert, dass Gott sich selbst treu bleibt, dass er nicht Launen folgt und dass seine Wege einen inneren Zusammenhang besitzen, auch wenn sie uns verborgen sind. Wie wir bereits hervorgehoben haben, sprach Jeremia im dritten Klagelied über Gottes Güte, sein Erbarmen und seine Treue, und am Ende des fünften Klagelieds berief er sich auf Gottes ewiges Sein und seinen ewigen Thron, seine unveränderliche Regierung. Damit verschiebt sich auch der Grund unserer Hoffnung. Sie ruht nicht zuerst darauf, dass wir Gottes Güte ständig spüren, sondern darauf, dass er der er ist und dass sein Reich nicht wankt. Der Hebräerbrief greift diese Perspektive auf, wenn er sagt, darum, weil wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns die Gnade haben, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit ehrerbietiger Scheu und Furcht. Gottes Gnade und sein Reich gehören zusammen, was er gnädig schenkt, ist nicht ein gefühlshaftes Trostpflaster, sondern Anteil an einem Reich, das nicht von den Erschütterungen dieser Welt abhängig ist. Das Kreuz Christi ist der Ort, an dem sich diese beiden Linien schneiden. Dort wird sichtbar, dass Gott seine Liebe nie gegen seine Gerechtigkeit ausspielt. Der am Kreuz richtet, ist derselbe, der sich hingibt. So wird die unveränderliche Gerechtigkeit seines Throns nicht zur Bedrohung, sondern zur tiefsten Sicherung unserer Hoffnung. In dieser Sichtweise ist auch Raum für unsere Gegenwart. Lebensläufe kennen Zeiten, in denen Gottes Nähe leuchtend erfahren wird, und andere, in denen seine Spur kaum zu erkennen ist. Wer in solchen Phasen nur auf das jeweils Erlebbare schaut, gerät leicht in Schwanken. Wer sich aber, mit Jeremia, an Gottes Thron erinnert, gewinnt einen anderen Halt. Es ist derselbe Gott, der durch Gericht hindurch sein Volk zur Besinnung führte, der auch heute seine Gemeinde durch Krisen, Läuterungen und Korrekturen begleitet, ohne seinen guten Willen zu verlieren. Die Aussicht auf das zukünftige Reich Gottes, auf die vollendete Gemeinschaft in dem neuen Jerusalem, ist daher keine Vertröstung, sondern die Vergewisserung, dass auch die verborgenen Wege Gottes auf ein Ziel hingeordnet sind. So kann das Bekenntnis zu Gottes ewigem Thron unsere Hoffnung nüchtern und zugleich mutig machen, nüchtern, weil es die Realität von Gericht und Heiligkeit nicht ausblendet, und mutig, weil es weiß, dass die Hand, die richtet, am Ende dieselbe ist, die die Tränen abwischen wird. Aus dieser Gewissheit erwächst eine stille Ermutigung für den Alltag. Wenn Gottes Regierung unerschütterlich ist, dann hängt der Sinn unseres Lebens nicht daran, dass alles nach unseren Plänen verläuft. Selbst dort, wo Wege durch Dunkelheit führen, darf die leise Zuversicht bleiben, dass nichts außerhalb des Blickfeldes dieses Königs geschieht. Hoffnung wird dann weniger zu einem Gefühl, das sich an günstigen Umständen orientiert, und mehr zu einer Ausrichtung auf den, der seinen Thron nicht verlässt. Wer so lernt zu glauben, kann auch in angefochtenen Zeiten innerlich aufrecht bleiben, nicht, weil er alles versteht, sondern weil er sich getragen weiß von einem Gott, dessen Liebe aus seiner unverrückbaren Gerechtigkeit hervorströmt und dessen letztes Wort Wiederherstellung heißt. Darum, weil wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns die Gnade haben, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit ehrerbietiger Scheu und Furcht. Die Berufung auf Gottes ewigen Thron lädt dazu ein, die eigene Hoffnung tiefer zu verankern, als es Gefühle und aktuelle Erfahrungen vermögen. Statt zwischen Begeisterung und Entmutigung hin- und hergerissen zu sein, kann der Blick auf Gottes unerschütterliche Regierung eine ruhige Mitte schenken. Der Gott, der heute verborgen scheint, ist derselbe, der in Christus sein Herz offenbart hat und dessen Reich niemals wankt. In dieser Perspektive gewinnt selbst das Ringen mit Gottes Wegen eine andere Farbe. Es bleibt ernst, aber es steht nicht unter dem Vorzeichen des Misstrauens, sondern unter dem Vorzeichen einer Beziehung, in der Gott als König und Vater zugleich gegenwärtig ist. So wird das Bekenntnis zu seinem ewigen Thron zu einer Quelle stiller Standhaftigkeit und zu einer Einladung, unsere Hoffnung nicht an das Sichtbare zu knüpfen, sondern an den, der bleibt. Herr Jesus Christus, vor deinem ewigen Thron bekennen wir, wie ernst unsere Sünde ist und wie zerstörerisch ihre Folgen sind, und wir danken dir, dass du das Gericht getragen hast, das uns galt. Dort, wo wir unter den Konsequenzen unseres Versagens leiden, tröstet es uns, dass du uns nicht verwirfst, sondern durch Züchtigung zurück zu deinem Herzen ziehst. Wende du dich uns zu, damit unsere Herzen neu zu dir hingewendet werden, und erneuere unsere Tage in der Gemeinschaft mit dir. Lass uns tiefer als bisher erkennen, dass deine Liebe groß und deine Gnade reich ist, aber dass unsere sichere Hoffnung in deinem unveränderlichen Wesen und in deiner gerechten, unerschütterlichen Regierung verankert ist. Stärke den Glauben, der an dir festhält, wenn unsere Gefühle dich nicht spüren, und richte unseren Blick auf das kommende Reich, in dem du als ewiger König alles neu und heil machen wirst. darin ruhen wir und erwarten deine Wiederherstellung. Amen.